Ja, wir haben heute Morgen von der Einmischung dieser falschen Ich-Identität gesprochen und gesehen, dass es gut ist, die Stimme, die diese Qualität hat, zu beenden oder zu reduzieren zumindest, und dass es notwendig ist, Qualitäten, in denen man sich befindet oder die man schon ausdrückt, aufrechterhalten zu können, dass das entscheidend ist, weil nicht jede Meditation sofort zur Verwirklichung führt. Braucht es dann sowas wie Geduld mit sich selbst und dem, das scheinbar alles managt. Und man braucht für sich die richtige Methode oder die richtige Praxis, die für dich leicht ist und die für dich immer ein Antrieb ist, weil die Qualität, die darin auftaucht, dir sofort vermittelt, wie wertvoll es ist, dich da aufzuhalten, wo dein wahres Zuhause ist. Und jetzt lass uns einfach schauen, was es dazu an Argumenten oder Gegenargumenten geben kann oder was auch immer hier ansteht. Die Tür ist offen und der Stuhl immer noch frei. Ich weiß, es schlagen sich meist die Leute drum. Aber heute Morgen hat er sich zu verteidigen gewusst und ist niemand draufgekommen. Das ist die schreckliche Wahrheit. Aber es ist die Wahrheit und nur das zählt. Ja, was wir noch im Blick hatten, war natürlich die essentielle Frage, die Frage, wer bin ich und wie man die handelt oder wie man mit der ist, umgeht und worauf es da ankommt. Und ich denke, das haben wir ziemlich eindeutig geklärt. Aber auch dazu, weiß ich, sind immer wieder Fragen notwendig, weil sich doch das eine oder andere einschleicht und man etwas verwechselt, das eine Ich mit dem anderen Ich. Und was darin auftauchen soll, wenn man sich die Frage stellt, wer man ist. Und dass es am besten ohne Vorstellung ist und so weiter. Aber das wird gerne auch übersehen. Weil wir gerne immer das Ziel vor Augen haben wollen. Und es ist nun mal eine Reise auch zum Teil ins Unbekannte, sich seiner wahren Identität zu widmen, obwohl es nichts Vertrauteres für uns gibt als genau das, was wir sind. Und das ist immer wieder erstaunlich, dass man das einfach nicht im Blick hat und die meisten Menschen gar keine Kenntnis davon haben, dass sie nicht der Körper sind, nicht die persönlichen Anteile, nicht das Drama. Und wir haben heute Morgen nochmal klargestellt, dass nichts von dem, was sich in der Form ausdrückt, also gar nichts von dem du bist, gar nichts von dem, was da auftaucht, hat was mit dir zu tun. Und wenn man das einfach klar hat für sich, dann ist es schon was. Das nur immer klar zu haben, in jedem Moment, wo irgendwas auftaucht, braucht eigentlich dann gar keine andere Sadhana. Das ist das Totale, die Finger von sich selbst lassen, also von sich selbst als die unwahre Natur. Ja. Jo. Regina.
Soll ich mich da hinsetzen, wenn ich was sagen
will? Niemand soll, aber wenn der Impuls da ist und der Stuhl eine solche Anziehung hat, dass man dem nicht widerstehen kann, dann...
Ja, wenn du sagst, dass der Selbstverteidigungskräfte hat, dann...
Ja, ja.
Ich versuch's mal, ob er zurückschlägt. Ja, also zu Beginn, jetzt hier ist ja mein erster Live-Satz, sagen, zu Beginn der Meditation, das war schon der Hammer, also in diesem Ozean der Stille, wo die Form fast nicht mehr zu spüren war. Oh, das würde ich gern immer natürlich haben.
Ja, das ist ja deine wahre Natur und von daher ist es nur eine Frage dessen, ob man es wirklich von sich behaupten kann, dass man es wirklich will und wirklich immer gerne haben möchte. Denn wenn das so wäre, hättest du es ja schon. Wäre es schon die ganze Zeit.
Also lüge ich.
Nein, das Unwissen sind einfach Aspekte in uns noch aktiv, die Ablenkung einfach immer wieder sind. Von dem, was wir eigentlich sind.
Das hat so 10 Minuten nur angedauert von der halbstündigen Meditation. Ne? 10 Minuten und dachte ich so. Oh.
Du siehst, das ist der Punkt. Da gibt es doch immer wieder Aspekte, die auf sich aufmerksam machen. Und dann ist der Fokus nicht mehr da.
Und es waren nicht mehr so sehr Gedanken. Kommen auch so einzelne, aber das kann ich mit leben. Lang nicht mehr so wie noch vor, als ich Anfängerin war. Aber der Körper halt so mit seinem Ganzen, was er halt im Moment so hat. Ne? Herzklopfen und eine Enge und hier und dann tut der Rücken
weh. Ja, aber das ist doch sein Problem.
Also dann einfach, lassen. Feststellen, ist halt der Körper und...
Wenn das es überhaupt noch braucht. Ja, wenn das das überhaupt noch braucht, die Feststellung zu machen, weil es ja dann irgendwann ist es ja klar.
Und wie finde ich alleine, ohne Meisterhilfe, in diese totale Stille und Aufgelöstheit?
Das haben wir so eingerichtet, damit wir nicht arbeitslos sind.
Ach so. Das heißt, ich komme einfach morgen wieder und dann mache ich gleich eine Viertelstunde stationieren raus.
Zum Beispiel, ja. Es ist einfach die Frequenz, die es macht natürlich und auch die Intensität im Sinne von ständiger Wiederholung, die dich da etabliert. Hm. Ja, es ist schwer, das alleine hinzukriegen. Das ist wahr.
Tja. Und das war deshalb was schön und ein bisschen frustrierend zugleich, weil in der letzten Zeit irgendwie bei mir viel Öffnung war und auch die Meditation dadurch wirklich sehr viel intensiver geworden ist und auch die Angst, die ja oft bei mir noch immer ein Thema ist, ich auch so fast ignorieren kann, ja, weil ich dachte, das ist schon ein schöner Fortschritt in der Meditation, das findet statt und ist halt. Und jetzt aber heute zu erleben, was ja noch viel mehr geht, das ist schon so, aha, okay. Ja. Dabei bleiben. Ne?
Ja, wirst du, das wird ja wahrscheinlich nicht anders möglich sein, oder? Mhm. Für dich. Weil das ist ja das, dem du dich jetzt total widmest seit einiger Zeit. Mhm. Und das Resultat spricht dann für sich. Und es ist ja nicht so, dass man immer schleichend sieht, ah, das wird ein bisschen mehr. Es gibt manchmal einfach so einen Abriss, da ist plötzlich das Alte weg und man ist plötzlich auf einem ganz anderen Plateau zu Hause. Mhm. Also so kann es auch gehen. Aber die Beständigkeit ist einfach wichtig. Mhm. Zahlt sich aus.
Ja. Nur das war es eigentlich schon.
Okay. Okay. Hat sich der Stuhl nicht vertrieben?
Nee. Wobei der bequemer ist als dieses Kissen.
Was sagst du?
Wobei der bequemer ist als dieses Kissen.
Ja. Keine Frage, Oliver. Ist nicht erforderlich, aber wenn eine da ist, einfach Gas geben.
Sträubt sich ein bisschen was, wenn ich verstehe, ich muss es nur genug wollen, dann wird es passieren. Das widerspricht so ein bisschen meinem Inneren, dass ich glaube, dass der Wille oftmals im Leben der ist, der Unheil produziert, wenn ich es eben haben will. Vielleicht kann man da differenzieren.
Ja, erstens mal ist es nicht deiner, von daher, was kümmert es dich? Aber was damit gesagt wird, ist, dass ein Impuls da sein muss, eine Energie da sein muss. Und wir können das dann als Willen bezeichnen. Also wenn dann in dir die Idee ist, ich will unbedingt die Freiheit und du willst sie auch wirklich, was könnte es Besseres geben, als dass der Wille total ist? Weil ist er total, ist es schon so. Weißt du, in dem Moment, wo dein Wille total ist und dann nichts dagegen spricht, in deiner Argumentationssphäre, und dann bist du da angekommen. So, und oft ist ja die Idee, ich will Freiheit und das sagt das Wachbewusstsein und im Unterbewusstsein ist die Idee, wenn dann Freiheit ist, haben wir ja heute Morgen auch gehört, dann kann ich nicht mehr funktionieren. Beispielsweise, kann ich dann überhaupt noch funktionieren? Sollte ich das überhaupt anstreben? Ja? Und dann ist von dem Willen keine Rede mehr. Daher braucht es eigentlich auf beiden Ebenen eine Übereinstimmung. Und die Übereinstimmung heißt dann, da gibt es kein Argument dagegen und kein sich dagegen sträuben und kein Widerstand dagegen. Und dann sind die Tore offen. Aber es ist nie dein Wille. Ich meine, es ist auch nie dein Wille gewesen, dich irgendwann mal der Meditation zu widmen oder irgendwas zu tun im Leben. Warum kümmerst du dich dann um den Willen, der dich auch nichts angeht? Ja. Ja, die Tendenz, sich vor der Freiheit zu drücken, ist meistens die, dass man die Argumente dafür sprechen, gegen sie anwendet. Weil, ich meine, was gibt es nervender als man selbst? Ja, was nervt einen mehr als der Ausdruck, der man ist und der man eigentlich nicht wirklich ist? Aber dann hapert so an, was könnte sein, kann ich dann noch funktionieren, wenn das, was ich nicht mehr will, nicht mehr ist? Sollte ich es dann wollen, dass es nicht mehr ist und so weiter? Ja? Das sind alles Argumente der Cleverness, des Verstandes, der alle Argumente, die du für eine Verwirklichung hast, umdreht und gegen sie verwendet. Aber wenn du für dich mal eine Erfahrung machst von einer tiefen Öffnung, die so überzeugend ist, dann ist es unwahrscheinlich, dass du das nicht haben willst. Und dann können wir vom Willen sprechen und wir können aber auch vom Müssen sprechen. Und in erster Linie müssen wir bei jedem Wollen von Müssen sprechen, denn niemand kann wirklich wollen, wenn man ist immer als jemand da, der zum Wollen gemusst wird, ja, gezwungen wird. So, wenn du das für dich in deinem Leben erfahren hast, dass dich jemand zwingt oder du gezwungen wirst, dann ist es schon, wenn man es hört, schon schrecklich. Ja? Und dann sagt man, nee, das will ich auf keinen Fall. Also gezwungen werden zur Freiheit will ich auf keinen Fall. Aber du wurdest immer schon zu allem gezwungen. Und wenn du jetzt zu dem gezwungen wirst, was das größte Geschenk in deinem Leben ist, wie kann man dazu Nein sagen? Ja? Weil man kann. Wenn man dazu gezwungen wird, kann man dazu Nein sagen. Also was kann man dann schon sagen? Was sich einem aufdrängt und nicht, was man will. So, insofern bist du vom Willen schon wieder befreit. Hat dich gerade bedroht, schon bist du wieder befreit. Weil einen Willen gibt es ja nicht. Aber der ist immer Ausdruck, den nennen wir so, Ausdruck einer Energie, die in eine bestimmte Richtung geht und etwas Bestimmtes anstrebt. Das ist schon alles. Sei froh, wenn dich jemand dazu zwingt, frei sein zu wollen. Weil für viele steht das sonst gar nicht auf dem Speisezettel. Also freiwillig entscheidet sich kaum jemand für die Freiheit.
Sieht danach aus, ja.
Ja, wir haben ja heute Mittag kurz darüber gesprochen, wo die Menschheit, was das Bewusstsein angeht, steht. Und da ist es einfach, sieht es ziemlich düster aus, was so Selbstreflexion angeht überhaupt. Also allein das schon. Oder kritisches Bewusstsein zu haben, ist ja zurzeit sogar schon strafbar.
Auch leider, ja.
Ja.
Und die Sichtweise, dass das eben zu einer Öffnung führt, teilst du weniger, wenn ich das richtig rausgehört habe. Also dass das Dunkle,
ja.
So hast du es ja, glaube ich, wohl
vorsichtig genannt.
Dass das, umso mehr das Dunkle zutage kommt, sich das Blatt eben auch wieder wenden kann. Also dass dann auch mehr Licht kommt. Weil es ja beides im Grunde immer irgendwie das Gleiche ist.
Das habe ich sicher so nicht gesagt.
Nee, das, ob du diese Sichtweise du das irgendwie teilen, aber die Antwort ist nicht unter.
Nein, wenn es ansteht, wird das so sein. Und wenn es nicht ansteht, dann nicht. Dann wird es noch dunkler.
Und
wenn jemand das Licht anmacht, bleibt es dunkel.
Und für dich ist die Dunkelheit relativ oder tendenziell was Bewertetes Negatives?
Nein, das ist eine Facette des Lebens, eine Polarität, und wir leben hier in einer polaren Struktur und das gehört dazu. Und man muss mit beiden Anteilen in Frieden kommen und von beiden Teilen die Finger lassen, heißt es mit anderen Worten. Also wer sich nur ans Licht klammert, hat ein Problem, wer sich an die Dunkelheit klammert, hat ein Problem. Wer sich an beides, hat ein doppeltes Problem.
Also deine Lebenserfahrung in deinem Zustand, in deinem Sein, Fragezeichen, dass wenn jetzt Dunkelheit kommt, dann kommt Dunkelheit und wenn Licht kommt, kommt Licht, fertig.
Ja, das heißt nicht, dass es dann sich angenehm anfühlen wird. Mhm. Es fühlt sich so an, wie es sich anfühlt, oder es ist so angenehm oder unangenehm, wie es auftaucht. Mhm. Ja. Und dann das Beste draus machen, so ist jeder andere Mensch auch. Es ist nicht anders. Und der Hinweis ist immer der, sich selbst oder das, was in einem selbst auftaucht, zu reflektieren, zu schauen, was hat das, was im Außen läuft, wogegen ich bin, möglicherweise mit mir zu tun, und die anderen Aspekte natürlich auch, die lichtvolleren Aspekte ebenso. Und hast du für dich da Klarheit? Bist du raus aus der Abhängigkeit von angenehmen und unangenehmen Faktoren? Und das ist ein freies Leben. Obwohl Freiheit nicht heißt, dass du dann frei entscheidest. Das nur so nebenbei. Die Freiheit davon, gezwungen zu werden, bestimmte Reaktionen in dir immer ausdrücken zu müssen, obwohl es nicht gewollt wird. Obwohl es dir nicht bekommt und du es auch nicht gut findest, aber du dazu gezwungen wirst. Und die Freiheit ist die, dass das nicht mehr passiert.
Das Zwingen.
Das Zwingen passiert die ganze Zeit, aber zu Dummheiten gezwungen werden, das nicht. Also zu dem Verhalten, was typisch ist für eine falsche Identität. Mhm. Das sich bewahrens und so weiter und sich besonders gut darstellens und oder eben ganz mies darstellens, je nachdem. Und wie erwähnt, die wertvollen Momente im Leben sind die, wo du nicht stattfindest als der persönliche Ausdruck. Das ist immer Grund zum Feiern. Und dann ist ja eigentlich klar, worum es geht. Zu schauen, wo hängt man oder warum ist das nicht die ganze Zeit so?
Ja, meine Wahrnehmung ist so ein bisschen, dass in dem Moment das Wollen eben nicht da ist. Das ist meine Erfahrung.
Ja, das ist, wie es ist. Wollen ist da, wollen ist nicht da. In Bezug auf die Freiheit. Aber wenn Wollen für die Freiheit gehen nicht da ist, ist Wollen für das andere gehen da.
Wenn das Wollen für die Freiheit...
Für irgendwas anderes. Wenn das Wollen nicht für die Freiheit geht, dann ja. Geht es für was anderes. Dann geht es ja. Für die Gefangenschaft.
Impliziert, dass immer ein Wollen da ist? Fragezeichen.
Es gibt in einer persönlichen Identität eigentlich nichts, was nicht ein Wollen ist. Zumindest wird es so gesehen. Aber es ist trotzdem immer ein Müssen. Weil eine persönliche Identität ist Ausdruck eines Defizits. Das heißt, aus eigener Sicht ein Fehlprodukt. Ja? Mhm. Das ist alles falsch. Und dann gilt es eigentlich die ganze Zeit, das zu korrigieren. Also zu versuchen, es hinzubekommen, dass die Defizite, die da sind, sich nicht mehr präsentieren. Und das versucht man entweder, indem man was unterdrückt, oder indem man, wenn man bewusster ist, sich denen widmet, stellt und sie auflöst. Das heißt, eine persönliche Identität ist Ausdruck des Wollens. Also die will immer.
Und wenn ich ins Lagerfeuer schaue, Gedanken verloren, Zeit vergessen, nicht reflektierend, dann bin ich da eigentlich, oder?
Nein, dann willst du nicht da sein.
Dann will ich nicht da sein?
Ja, nicht anwesend sein. Du träumst dich weg. Weil Freiheit heißt total präsent sein und nicht irgendwo in irgendeinem Traum sein oder in Gedanken verloren am Lagerfeuer sitzen.
Mit Gedanken verloren meine ich frei von Gedanken.
Also du sollst, das ist was anderes.
Ja, habe ich gerade gemerkt. Also eben nicht die Situation reflektieren, nicht darüber nachdenken, oh, das Lagerfeuer ist jetzt schön oder nicht schön, ist kalt oder warm, sondern ich werde eigentlich zum Lagerfeuer.
Das geht auch mit allem anderen nicht. Also wenn du immer ein Lagerfeuer brauchst, wirst du in deiner Wohnung ständig die Feuerwehr haben.
Es war ein beliebiges Beispiel für alle anderen Situationen. Also es kann ja auch der Blick über den Horizont sein oder der Stuhlgang.
Was auch immer, es kann auch im Dunkeln sein, ohne dass irgendwas gesehen wird. Oder dass es ein Objekt braucht, damit das passieren kann. Ja, natürlich. Gedankenfrei. Ist aber noch nicht die Freiheit von der Ich-Idee.
Ja. In dem Moment aber nicht da ist.
In dem Moment ist sie zurückgedrängt. Mach die Pause. Im Tiefschlaf ist sie auch nicht vollkommen da, aber existiert. Sonst wäre ja beim Aufwachen, jedes Mal beim Aufwachen wäre sie komplett ja weg. Würde nie wieder auftauchen. Also einmal schlafen, ich Idee weg. Haben wir ja nicht.
Und wenn ich pure Traurigkeit bin, wie ein kleines Kind, was in einer Sekunde vor jede Zelle des Körpers volle Freude ist und 3 Sekunden später 100% Traurigkeit ist, weil es das Leben gerade so spielt, wenn ich als erwachsener Mensch pure Traurigkeit bin, auch da nicht reflektiere, drüber nachdenke, ob wie das gerade ist, sondern die Traurigkeit selbst bin, dann ist es auch ein solcher Zustand. Oh, ich stelle Fragen, die dich
ja, ist gut, ist gut, ist gut. nein, das ist, du wirst nie in einen solchen Zustand erreichen, solange die Ich-Idee noch da ist. Aber Annäherung an das.
Also Pause.
Das ist ja auch, was Regina vorhin sagte, weil sie hat auch neulich gesagt, in welchen tiefen Zuständen sie ist und dass danach das normale weltliche Dasein einer Person unaushaltbar ist und unaushaltbarer, als sie sich jedes jemals gedacht hat. So, und dann kommt sie her und jetzt geht es noch tiefer. Ist so, also es geht dann immer noch tiefer. Und es ist erst dann so tief, dass es nicht mehr tiefer geht, wenn diese Ich-Idee weggefallen ist. Aber davor gibt es natürlich immer wieder Momente, wo das wird jedem so gehen, wo einfach sich diese Ich-Idee nicht so aufdrängt, wo einfach die Energie davon nicht so präsent ist, in Form von irgendwelchen Reaktionen im System, die sich da eingebunkert oder eingelagert haben. Und dann ist es relativ frei in dem Moment. Mhm. Dann kriegst du einen Geschmack von einer Qualität, wo du sagen kannst, schon, wow, das ist schon was, das hätte ich gern dauernd. Ja. Aber es ist trotzdem noch nicht das.
Die Ich-Idee, es heißt ja oft, also in diesen spirituellen Talks oder Interviews auch oft Ich-Gedanke, aber es ist doch eigentlich viel mehr, oder? Es ist doch viel mehr, also ein sehr viel umfassenderes Konzept, dieses Ich. Also ich empfinde es so, dass die Trennung mit rein spielt, dass man sich als getrennt empfindet, dass man die Vorstellung hat, dass es sowas gibt wie eine Instanz, die alles kontrolliert und dirigiert in einem, also das Denken, das Fühlen, das Handeln. Das ist ja viel mehr als nur eine Idee, das ist ja wie ein falsches Paradigma quasi, oder?
Ja gut, da muss man aufpassen. Also die Ich-Idee ist natürlich die Zusammenfassung von all den in dir auftauchenden Aspekten, die du eben erwähnt hast, und ist daher ein mentales Konstrukt. Ja. Also es ist einfach eine Schlussfolgerung aus Erfahrungen, die du machst, und genau. Sodass du die dann an das knüpfst, dass du jemand bist, das man ein Ich nennt. So, und damit ist das gar nicht so energetisch aufgeladen oder gar nicht so in einzelne Teile aufgliederbar, weil es nur eine Idee ist und nicht mehr. Aber die Ausdrucksformen davon dann, die als Konsequenz davon oder die Ursache auch dafür sind, dass es ein Ich gibt, die sind natürlich vielfältig.
Mhm.
Aber in dem Moment, wo diese Ich-Idee wegfällt, also wo das, was da in dir geschehen ist bis dahin, wenn diese Zusammenfassung davon als Ich-Idee aufhört zu existieren, hören auch die ganzen anderen Verhaltensweisen auf zu existieren. Das ist wichtig zu wissen. Da ist die schnellste Verwandlung von dir selbst in das, was du bist, das Wegfallen der Ich-Idee. Aber dafür müssen trotzdem Anteile von den Verhaltensweisen auch schon weggefallen sein, damit das ganze Gebilde so geschwächt ist, dass es nicht wieder dazu kommt, dass eine Ich-Idee entsteht. Aber es ist eigentlich nur eine Idee.
Und auf energetischer Ebene hat das doch auch viel mit der Trennung zu tun.
In jedem Fall.
Trennung ist ja keine Idee, finde ich, oder? Das ist auch schon was sehr mit dem energetischen...
Aber die basiert auf einer Idee, dass jemand da ist, der nicht da ist. Und daher ist es eine Idee. Also die Trennung und auch die Angst vor dem Tod basiert auf der Idee, dass jemand da ist, der in dieser Form residiert. Und es ist aber nicht wieder wirklich jemand da. Daher ist es eine Idee, dass da ein Ich ist. Ein persönliches, kleines Ich.
Also das heißt, mit ansteigendem energetischen Niveau ändern sich die Konzepte automatisch.
Die werden reduziert oder geschwächt. Ja. Ja. So, also wenn wir jetzt in dieser Ich-Idee jede Menge Energie und diverse Strukturen zugestehen würden, dann müssten wir vielleicht irgendwann dann doch sagen, da ist jemand, der dann eine Bestimmungsqualität ist. Das ist aber nicht der Fall. Also sind alles Reaktionsmuster, nicht mehr als das.
Ja, das habe ich schon gesehen. Nicht immer, aber manchmal.
Und die haben natürlich alle eine Energie, das ist klar, sonst würden sie ja nicht wieder auftauchen als Automatismus. Mhm. Und die gilt es zu schwächen. Oh. Aber wozu kommt es dann immer wieder, wenn das sich mal etabliert hat, dass diverse Strukturen, wie du sagst, Trennung und dies und das und jenes, angefangen haben zu existieren? Wann immer irgendwas davon auftaucht, was auch immer im Leben dann für dich auftaucht, hat es diese Identifikation mal gegeben. Heißt, es hängt sich immer ein fiktives Ich an das, was da gerade ist. Das heißt also, es gibt immer eine Form von dem Versuch einer Beziehung, das hat was mit mir zu tun, das gefällt mir nicht, das will ich, das ist gut, das ist nicht gut und so weiter. So, und von daher ist eigentlich immer nur die Ich-Idee aktiv, in dem, was gefangen nimmt.
Krass, in so einer Illusion zu leben, ne? Das ist echt krass.
Ja. Krass. Thank you.
bisschen Angst da, aber ich hatte heute Nacht eine total schöne Eröffnung. Also ich habe wieder kaum geschlafen und ich muss sagen, diese ganze Corona-Zeit ist für mich so, ich spüre eher das Dunkle in mir und vor allem sehr körperlich. Ich muss in dunkle, enge, abgespaltene Zonen, wo schwingt die Stimme nicht und so. Und es war sehr krass immer hier im Schädelbereich und da hat sich irgendwie in der letzten Nacht hat sich was geöffnet und ja, es ist erstmal, ich sitze jetzt hier im Stuhl, habe das Gefühl von so einem gesamten Dasein, dass diese Qualität oder so sich auch langsam im Körper ausbreiten kann. Das,
Und nicht nur irgendwo partiell, meinst du?
Naja, es war ja eher wie so, ich switche in die Unendlichkeit plötzlich irgendwie und dann ist alles gut und dann spüre ich meinen Körper kaum, dann bin ich irgendwo. Und ich habe jetzt auch das Gefühl, diese Präsenz oder Qualität oder so, es wird irgendwie wärmer, es wird zugewandter, es ist nicht so neutral und irgendwie mit leichtem Abstand, sondern irgendwas ändert sich. Also eigentlich voll schön. Aber es ist auch viel Angst im Untergrund, so. Immer noch.
Ja, immer wenn man Erfahrungen in Offenheit gemacht hat, die das System in irgendeiner Form bedrohen, ist es, wenn dann wieder Öffnung passiert, nachdem sich das System erst verschließen musste, auch ein unsicheres Gefühl. Das ist ganz natürlich. Aber mit der zunehmenden Erfahrung von Wohlsein, angenehmer Qualität in der Öffnung und unbeschadet davon zu kommen, sozusagen, lassen die Ängste nach.
Ja, ich wollte heute auch irgendwie Fragen stellen, konkret zu einem neuen Lebensabschnitt. Also ich habe das Gefühl, meine Zeit hier ist irgendwie abgelaufen. Ich habe hier viel gelernt. Es ist nicht mein Umfeld. Ich möchte gerne wieder vielleicht Richtung, wo ich studiert habe, wo ich noch Freunde habe, wo meine Eltern, meine jüngere Schwester in der Nähe ist. Und ich merke aber, ich habe Angst vor einem Neuanfang, weil mein Neuanfang von Portugal nach hier war so chaotisch und es ging mir körperlich so schlecht und so vieles hat nicht geklappt und es ist wie eine Wohnung zu finden, in der ich ruhig schlafen kann und in der ich Musik machen kann und ich bezahlen kann. Das alles sind plötzlich so große existenzielle Ängste, da wo ich früher einfach, ich ziehe mal irgendwo hin und guck mal. So. Und ich hatte jetzt aber auch in der Bahn das Gefühl, dass es wie so, solange mein Körper noch so viel Dunkelheit hat oder so, dass sich nicht wohl anfühlt, wäre es auch keine gute Idee, neu anfangen. Also ich merke, ich brauche diese Stabilität irgendwie in mir und mit dieses mit mir Wohlsein und mein Körper als Instrument, dass der frei und dass der schwingt und sich wohlfühlt. Das ist wie, ich will nicht wieder was überstürzen. So.
Ja, macht Sinn. Und wenn der Impuls kommt, dass du hier weggehst, dann wird der kommen. Wenn er nicht kommt, bleibst du hier.
Ja, ich merke so, wie es hält mich fast nicht mehr. Und ich warte so auf einen Impuls und der ist halt wie, es ist eine Offenheit da, eine Bereitschaft, aber es kommt kein Go.
Ja, wenn du mit den Anteilen bist, von denen du gerade sagst, dass, was dir alles Angst macht, und dir das anschaust.
Ja, es ist einfach aber trotzdem mehr Raum und mehr so. Das ist einfach gut. Also es, auch Kopf und Gedanken, irgendwas ist da gerade. Wieso ist da wie endlich mal ein Fenster geöffnet und das kann man so durchziehen. Und es war vorher sowas von keine Luft zu atmen da drin.
Ja, es ist wichtig, dass man sich in dieser Form wohlfühlt. Wer auch immer das ist, der sich darin wohlfühlt, ist es gut.
Ja, ich weiß auch immer nicht, was es ist, diese Energies, die sich so durcharbeiten. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass während ich immer aus meinem Körper raus wollte, irgendwie in irgendeine vorgestellte Unendlichkeit oder ins Nirvana, möchte diese Energy voll eintreten so, oder durchgehen. Und irgendwo hebt sich das auf, diese zwei Bewegungen, dass es dann außen und innen gar nicht mehr so.
Das ist schon eine Abenteuerreise, oder? Mensch zu sein. Das alles zu integrieren, was da so wartet.
Ja. Ich mache jetzt immer öfter die Erfahrung, dass wenn ich mit Menschen bin, die auch so ein bisschen ausgerichtet sind oder so meditieren oder so, dass ich eigentlich ganz schnell in so eine Satsang-Schwingung auch komme. Irgendwie ist es wie zu zweit leichter als alleine. Und, aber anscheinend findet es oft nur bei mir statt und nicht bei meinem Gegenüber. Und dann wundere ich mich immer, was sie dann... Dann kommen dann irgendwelche Geschichten über erwacht und nicht erwacht und ich denke so, hallo, das ist doch gerade alles hier. So und so ist gerade ziemlich lustig zu bemerken, dass
ja, andere können oder tun das, weil jeder ist ja nicht das, was du bist, also genau das, was du bist. Und insofern kann es sein, dass auf der bewussten Ebene das überhaupt nicht wahrgenommen wird, aber der Faktor verstärkt das, wo du stehst. Also wenn du da Zugang hast zu dir selbst in dem Moment, potenziert dich die Anwesenheit von irgendjemand anderem. Das kann jemand sein, der noch nie meditiert hat. Also muss noch nicht mal eine Öffnung haben, wie du es beschrieben hast jetzt gerade, aber ist dann eine dafür da. Genieße es und verlange nicht, dass der andere das nachvollziehen kann.
Ich hoffe mal, dass ich heute Nacht nicht so durchgeschüttelt bin und dann schon morgens kommen kann.
Ja, du weißt ja, dass es auch immer wertvoll ist, wenn sowas in Gang kommt, weil es die alten Strukturen einfach aufreißt und Möglichkeiten für was Neues bietet.
Ja.
Und darauf bist du ja aus. Du willst ja, dass was Neues kommt. Tja, hast du vielleicht das Indiz dafür jetzt auch dann, dass es energetisch so Ausdruck findet in dir, in der Form.
Danke. Das ist auch echt toll jetzt, durch so viele Online-Satzungen und so. gute Zeit.
Ja, wir leiten jetzt eine neue Phase wieder ein, ab spätestens ab Mitte Dezember, wo wir praktisch jede Woche auch online machen. Gerne. Was gibt's?
Ich freue mich.
Schön, ja, super.
In Wirklichkeit gibt es Studentenfutter. Genau, es gibt Studentenfutter und ich freue mich.
Wow. In der Reihenfolge auch.
Gleichzeitig. Aber ich kriege das nicht in einem Wort ausgesprochen.
Ja, das wäre mal was. Mir noch nicht begegnet, dass jemand zwei Worte gleichzeitig rausbringt. Ist schon cool. Ja, gibt es was zu sagen? Ich wäre offen, was zu hören.
Ich bin so vertieft.
Vertieft oder vertieft?
Ich habe jetzt auch eine Blockade, wenn ich jetzt so angesprochen werde. Komm mal vor. Was so alles passiert.
Aua.
Ich ziehe mir jetzt mal die Jacke zu. So.
Kommentar?
Da ist alles leer. Also so auf der Kante. Will immer in die Leere und irgendwann zieht es wieder zurück in den Lärm, in dieses Hamsterrad, wie man es immer nennt. Und da war, du sagtest ja vorhin, dass die Angst im Nacken sitzt und als da was gelöst wurde, sich was löste, da kam ich immer weiter in dieses Nichts, oder wie man es nennt. Immer ein Stück weiter, von dieser Kante, noch weiter, ein kleines Stück. Und immer wieder, wenn da jemand war, der sich drüber freuen wollte, oder die Freude hat, oh, jetzt aber, jetzt, ich hab, jetzt ist soweit, jetzt, gibt es kein Zurück mehr. Da war es zurück wieder da.
Klar.
des Clans, das sagst du, ja.
Ja, sobald die Energie davon nachlässt, taucht auch die gewohnte Struktur deines Mechanismus wieder auf. Es ist nicht nur, nicht, dass du jetzt einen Fehler machst und davon abrückst, sondern der Mechanismus, der die ganze Zeit in dir wirkt, trägt erst das eine, dass er eben sich zurückhält oder praktisch nicht wirksam ist oder nicht stark wirksam.
Ja.
Und dann wird er wieder wirksam. So, dann sieht es so aus, als hättest du dann bestimmt, dass du nicht über die Klippe springst.
Das ist richtig. Und außerdem noch was falsch gemacht habe. Ich schaff's nicht, ich bin zu doof.
Das wäre dann das
Mechanismus.
Das Ultradämliche.
Ja,
das so zu interpretieren.
Ja, passiert halt, ja.
Ja,
so. Also eben der Mechanismus, wie du sagst.
Ja. So, wenn der Mechanismus den Mechanismus selber nicht mehr ernst nimmt, das ist dann gut. Wenn es dazu kommt, dass solche Interpretationen, ich habe es falsch gemacht, ich bin schuld, dumm,
ich schaff's
und was
nicht,
weiß ich.
Ich schaff's nicht, ich werde es nie schaffen. Genau. Die Worte meines Vaters natürlich, schaffst du sowieso nicht. Schaffst du nicht, brauchst gar nicht probieren.
Ja, aber der hat dir nur deine eigene Überzeugung vor Augen geführt. Das hast du nicht von ihm. Du übernimmst nur das, was dir entspricht und alles andere läuft einfach durch.
Das ist das, was du öfter mal sagst, ich will mir nicht so richtig einleuchten.
Du kannst sonst deinem Vater nicht böse sein. Das ist, und das möchtest du gerne. Um die Ungerechtigkeiten, die aus deiner Sicht von ihm passiert sind, rächen zu können. So, dann musst du es ihm anlasten. Und wenn es dann dir anlastest, bist du ja dann nochmal falsch. Und dann hat er ja vielleicht recht gehabt.
Sag ja.
Aber nur vielleicht.
Aber nur vielleicht.
Nicht wirklich.
Also erst durch die... Verstehe ich nicht.
Ja, das gehört zu deiner Struktur dazu, dass du so einen Vater bekommst, der zu deiner Struktur passt.
Ja.
Und der dir vermittelt, Hans, du bist ein bisschen dämlich,
genau.
Du kriegst es nie hin.
Das ist ein Idiot.
Oder du hast so weit gesagt. Wollte ich nicht gehen.
Nee, aber ich will es ihm, hat er gesagt.
Ja, und er hat recht, oder? Weil er es sagt, oder stimmt es dann deswegen?
Naja, theoretisch sagen wir natürlich, dass es nicht stimmt, aber im Grunde sitzt das als evident.
Aber die meisten Dinge, die man sagt, oder eigentlich praktisch alles, sind ja Selbstgespräche, von daher... Hat er es ja zu sich selbst gesagt.
Jetzt, wo du sagst, das ist eine neue Betrachtungsweise, ja. Aber ich fühle mich natürlich gemeint und er hat es erstmal mit ganz scharfen Blick gesagt. So, dass ich hier und dann auch noch. Will ich hier gar nicht eigentlich sagen.
Er hat alles gegeben, um dir deine Überzeugung, die du bezüglich deiner selbst hattest, deutlich
zu machen. Wie kommst du denn darauf, dass ich konnte doch noch gar nicht denken und Überzeugungen haben, als das schon kam?
Daher entzieht sich das ja unserer Kenntnis, weil wir nicht denken und das nicht bewusst beschließen konnten, dass wir dann denken, wir hätten damit nichts zu tun. Aber die Struktur, mit der du kommst, ist ein Energiefeld. Und das Energiefeld hat seine Wirkung auch auf deinen Vater und alles um dich herum. Und die Wirkung, die das dann von der anderen Seite auf dich hat, die entspricht deiner Prägung. Und dann siehst du, da hänge ich, da bin ich drin in dem Muster.
Ich dachte, meine Prägung wird gestaltet durch die Prägung meines Vaters, die er mir gibt.
Nein, das denken viele. Und deswegen können sie dann auch ihre eigenen Tendenzen nicht erlösen, weil sie sagen, mein Vater ist dann schuld und der muss es zurücknehmen.
Auch in Therapien wird es so...
Ja, Therapeuten müssen eben noch was lernen. Das haben wir gerne hier. Das entspricht nicht der Tatsache. Tatsache ist, dass jeder ein spezifischer Ausdruck ist mit seiner Energie, auf andere Energiefelder um sich herum oder mit anderen um sich herum in Kontakt kommt und die Resonanz zwischen beiden Feldern bestimmt dann, was passiert. Und als kleines Baby beeinflusst du um dich deine Umwelt, die dann auf dich entsprechend reagiert. Brauchst du gar nichts sagen. Und du brauchst auch nichts denken. Trotzdem etabliert sich das als Mechanismus dann in dir, dass du immer alles, was passiert, als einen Fehler von dir bezeichnest und dich immer niedermachst. Ja. Dann versuchst du anderen gegenüber, also deinem Vater hast du entweder dann versucht, gut zu sein, also toll zu sein, erfolgreich, oder du hast von vornherein gesehen, es macht gar keinen Sinn, alles hilft nicht. Ich bin lieber der Versager.
Ja? Ja.
Und als Versager kriegt man von einem Idioten, oder der andere als Idioten bezeichnet, kriegt man mehr Aufmerksamkeit, wenn es extrem ist. Also extremes Versagen hilft da und extremes Gutsein hilft da auch. Scheinbar,
ja.
Aber nicht wirklich. Weil es immer nur ein Ersatz für eine Qualität, die man eigentlich in sich selbst hat. Und wenn man das versteht, dass man da nicht versuchen muss, an den Vater ranzukommen, sondern eben an sich selbst, dann kehrt sich das Ganze um. Das ganze Spiel ist dann ein anderes Spiel. Du siehst das, was ich von jemandem will. Ich will die Anerkennung meines Vaters, damit er endlich aufhört, Idiot zu sagen. Ja, das ist ja so die Idee hinter allem Versuch. Und dann später, wenn du dann siehst, das bringt nie was. Und ich kann nur in mir diese Qualität finden, der Anerkennung von mir selbst, für mich selbst. Und die ist eigentlich nicht nötig, wenn man in sich ruht. So, und dadurch ist es dann erledigt, das Thema, dass du siehst, ich kann es von irgendwo anders im Außen bekommen. Wenn, dann muss ich es bei mir finden. Und wenn du das bei dir gefunden hast, dass du siehst, du bist eigentlich total in Ordnung, wie du bist, alles gut, hört das auf.
Vor allem mach alles richtig. Ich verstehe nicht ganz. Also nochmal, der Ursprung des Säuglings, des fast Fötus, besteht darin, die Energie besteht darin, nichts zu taugen, alles falsch zu machen, unfähig zu sein.
Ja, an sich zu zweifeln.
An sich ständig zu zweifeln, ja, genau.
Die Erfahrung zu machen, dass man nicht okay ist, das ist von vornherein so gegeben.
So angelegt, die Prägung, wie du sagst.
Ja.
Wo kommt die her?
Tja, wo alles herkommt, was im Universum auftaucht, können wir nicht sagen. Das ist ein Teil des Bewusstseins.
Aber also, nur bei mir?
Ja, bei anderen auch. Bei jedem ist auch das Gefühl von Minderwert nur mehr oder weniger stark. Manche machen das zu ihrem Lebensthema und leben ständig in ihrem Defizit, andere versuchen es zu überwinden.
Oder zum Satsang zu gehen.
Oder?
Oder zum Satsang zu gehen und da vielleicht
zu kommen. Das ist ja das Prinzip des Überwindens im Satsang.
Genau.
Ja. Endlich die Wahrheit sehen zu wollen, das ist ja das Entscheidende. Was sind die Mechanismen? Und letzten Endes, wer bin ich eigentlich in dem ganzen Spiel und so weiter?
Oder? So ganz konkret konnte ich das noch nie formulieren, dass ich das aus diesen Gründen mache, sondern einfach nur, damit es mir endlich besser geht. Und ich aus diesem Angst und tatsächlich Angst und Minderwert, die mir diese Mickrigkeit, die aus dem das ganze System besteht, dass die endlich irgendwie mal ein Ende findet.
Ja.
Und dann eine Freiheit dadurch entsteht und vielleicht sogar Freude.
Ja, daher schau, was wahr ist. Also willst du wirklich die Wahrheit wissen oder hältst du dich an die in dir übernommenen Varianten von deiner Interpretation?
Ich halte es gar nicht selber, sondern es hält mich zurück. Ja. Es hält mich da drin fest.
Einverstanden.
Ja.
So, aber du kennst Momente, in denen die Idee nicht auftaucht, du bist minderwertig. Also wärst du wirklich minderwertig, wärst du prinzipiell minderwertig die ganze Zeit, dann gibt es keine Pause. Aber die hast du. Also kannst du sehen, es gibt einen Anteil von mir, der ist nicht minderwertig. Und vielleicht bin ich so gar nicht minderwertig, sondern meine Qualität von Wert ist nur überdeckt von der Idee von Minderwert. Und das behaupte ich.
Das hast du gut gesagt. Wenn du das hoffentlich behaltet hast. Überdeckt von. Ja, da mischt sich der Verstand wieder ein und kommt mit dem Ja, aber.
Okay. Was hat er denn auf Lager? Außer aber.
Naja, das sagt er jetzt bloß so, das bildest du dir bloß ein, das ist alles Quatsch, du bist einfach minderwertig, sagt er. Das ist alles ein verzweifelter Versuch aus diesem Netz, in dem du zappelst, rauszukommen. Und du wirst es nicht schaffen, sagt er dann wieder. Sagt er nur wieder, du schaffst es sowieso nicht.
Ja, solange du glaubst, dass du eine Person bist und an die Mechanismen glaubst, sieht das auch so aus. Wenn das deine einzige Realität wäre, dann gäbe es keine Umkehr. Schon mal was von deiner wahren Identität gehört?
Das, was ich meiner Natur nach bin, meinst du?
Ja.
Ich habe schon viel davon gehört hier, ja.
Wie sieht es von der Perspektive aus?
Ja, ich habe die ja noch nicht erlebt. Es hört sich gut an, aber da ist natürlich wieder der Zweifler da, der sagt, okay, mein Gott, ja.
Da muss man dann sagen, mit der Zeit der Häufung der Idee, ja, aber und der Zweifler,
ja,
dass du ein Interesse am Zweifel hast und nicht an der Wahrheit. Das Hauptinteresse von dir geht in die Bestätigung von ja, aber.
Okay.
Balancieren tut sich das ja, aber nein.
Naja, richtig, ja.
Mit anderen Worten, mal zu probieren, nicht auf den Zug aufzuspringen, der schon wieder an dir selbst vorbeifährt, als du selbst, als deine Prägung. Nicht draufspringen. Mal nicht ja, aber sagen, sondern das auskosten oder mal kosten, was es ist, was frei ist von dieser Ich-Idee. Und du kennst ja auch Momente, das weiß ich habe dich ja schon erlebt, in Momenten, wo du auch tief versunken warst und happy warst, high warst auch schon. So, und wenn das nicht eine Orientierung ist, die dir auch vermittelt, dass da nicht nur Minderwert ist, wo, was soll dir sonst noch das vermitteln? Aber wenn in dir der Zweifel ist, dann hängst du an dem Zweifel. Und der Zweifel heißt, ich bestätige mir meine falsche Realität. Ja. Das ist ein dummes Spiel.
Macht er schon so lange vor allem. Ich hab gar nicht auf damit. Muss da mal Schluss sein.
Ja, hört sich gut an. Muss mal damit Schluss sein. Das Spiel sieht eigentlich so aus, du musst deinen Vater loslassen. Weil von dem willst du immer noch was. Du willst, dass er das alles zurücknimmt oder dich jetzt anerkennt.
Ja. Das, oh Gott, ich habe dich überhaupt gar nicht richtig gesehen. Das hat mich so geirrt, das möchte ich ja.
Genau, es tut mir leid, mein lieber Sohn.
Wahnsinnig leid.
Ich liebe dich und du bist toll.
Du bist unglaublich toll.
Ja. Ja. So, und deine Tendenz, dein Leben, dein Leben zu leben, hängt von der Bestätigung von deinem Vater ab, nach der du immer noch strebst.
Und noch von der Mutter, die ja auch noch mit überzeugt hat. Gucken dir da mal an, siehst du, habe ich dir doch gesagt.
Von das
schafft
er
sowieso nicht.
Das ist das Bonnie und Clyde Gangster
Ehepaar. Ja.
Von dem willst du eine Segnung.
Allerdings, ja.
Wirklich.
Ja, erstmal feststellen. Es geht ja darum, das überhaupt festzustellen. Natürlich nicht wirklich, aber ich muss erstmal feststellen, was du sagst, in welche Bedeutung und welchen Gradmesser das überhaupt hat, dass das so ist. Das muss ich erstmal. Ja, darum nicht hier so heftig, dass das tatsächlich der Knackpunkt ist. Ja.
Ja, das hat deine volle Aufmerksamkeit. Also da bist du die ganze Zeit unterwegs in deiner Definition von dir selbst. Ich bin falsch. Und aufgrund dessen machst du dich unbrauchbar einerseits und andererseits willst du genial sein. In dieser Schaukel bist du gefangen. So, das heißt, du bist nie bei dir, sondern bist immer bei den beiden sogenannten Erzieher.
Bist du so drin, dass mir das überhaupt nicht mehr bewusst wird?
Deswegen sage ich es dir.
Ja.
So, und da klar ist, dass du von da aus niemals bekommen wirst, wendest du dich an eine Unmöglichkeit, um etwas möglich zu machen in deinem Leben. Wie sinnvoll ist das? Also ich nehme an, sie leben nicht mehr, oder?
Nee.
Siehst du, also du müsstest sie jetzt erstmal exhumieren. Und dann schön anziehen und so weiter und dann mit ihnen sprechen können. Ist das möglich?
Jetzt nur so rein praktisch, die sehen natürlich nicht, aber in den Gedanken leben die natürlich weiter bei mir. Die sind nicht gestorben. Die sind einfach nur...
Dann töte sie.
Ja. Und Buddha noch dazu. Bei der Gelegenheit.
Ich spreche mit Weisheiten, ja. In der Not kommt der Buddha noch raus. Cool.
Ja, okay, ich werde es dir durch den Kopf gehen lassen.
Nee, ich lieber nicht. Ja. Wir sind bei dem Fazit noch nicht angelangt. Wollen wir das nicht noch dranhängen? Was ist die Lösung davon, wenn du dich an jemanden wendest, der dir das nicht geben kann, an den du dich wendest und wofür du dich dahin wendest?
Ja, dass ich mir das selber geben sollte. So. Erstmal.
Also mit anderen Worten, du weißt eh schon alles, warum lebst du es da nicht?
Weil ich den vergessen habe.
Oh.
Nein, ich habe immer wieder vergessen. Naja, das ist so ein Grundzustand. Das ist dieser elende Grund.
Ja, und den geht es zu bezweifeln. Ein Zweifler von dir, verstehst du, der sich immer selbst bezweifelt, der muss anfangen, den Zweifel zu bezweifeln.
Ja.
Und nicht damit aufhören, bis das Ende ist. Bis der nicht mehr da ist. So, der Zweifel drückte sich, an dem Zweifel kann sich so ausdrücken, dass du zu dir sagst, wer denkt das, sobald der Gedanke auftaucht. Ich bin falsch, ich habe schon wieder nicht richtig gemacht, ich soll das besser machen und aus mir wird nie was. Stopp. Wer denkt das? Oder wer glaubt das?
Wenn das so einfach wäre, der schleicht sich so fies von hinten rum heran.
Daher musst du wach sein und praktisch dir dessen bewusst sein, dass in jedem Moment der um die Ecke kommt, dieser Typ, und dann kille ihn, indem du sagst, wer glaubt's? Und das braucht eine Weile der Wachheit und dann ist Ruhe. Dann kannst du anfangen, das Leben zu genießen, weil man kann es mit dieser Prägung ja nicht wirklich genießen.
Absolut nicht. Ja, Hölle einfach.
Ja.
Stimmt, du hast natürlich recht, ab und zu gibt es dann einen kleinen Urlaub davon und dann ist es Genuss, aber der kommt wieder, der Zweifler. Ich will es versuchen. Danke.
Gerne.
Dir.
Besser ist noch, ich werde es versuchen. Und nicht nur, ich werde es versuchen, sondern ich werde es machen.
Ja. Ja. Ja, das... Es ist besser, wenn du hier bleibst.
Ja, ich komme gleich wieder.
Da muss ich warten, bis du zurück bist.
Okay, dann setze ich mich hin.
Ich glaube, es dauert nicht so lange.
Gut.
Das System mit dieser Frage, wer, zum Beispiel, was du ihm jetzt erklärt hast, wer glaubt jetzt, dass es so ist, oder wer zweifelt jetzt an sich, dort kommen. Wenn ich mir solche ähnlichen Fragen stelle oder auch die gleichen, die Antwort ich.
Ja.
Ja, aber dann kommt die doch immer wieder, diese Antwort.
Nein, dann fragst du dich, wer bin ich? Da fehlt noch ein bisschen was in der Frage. Anschließend fragst du dich, wer bin ich?
Ja, dort kommt auch die Antwort ich.
Ja, dann glaube nicht dem Ich, weil es kommt keine Antwort ich, wenn du dich fragst, wer bin ich? Da ist es niemand da, der die Antwort geben kann.
Du hast... Okay, dann habe ich das vielleicht falsch betrachtet. Du hast ja dann gesagt, mit der Betonung auf dem Ich.
Das ist nur dann, wenn du dich, ja, das ist die Frage, wer bin ich? Mhm. Die Betonung auf dem Ich heißt, du sollst mit deinem Fokus da bleiben, aber nicht dauernd ich sagen. Du bist mit deiner Aufmerksamkeit bei dem Ich, weil, warum bist du da mit deiner Aufmerksamkeit? Weil du das Ich erforschen willst, wer oder was das eigentlich ist.
Ja.
Du fragst ja, wer bin ich? Damit geht die Frage auf das Ziel, auf das Ich, wer oder was ist das eigentlich? Also muss die Aufmerksamkeit da sein, um das zu erforschen, um dann darüber hinauszugehen, beziehungsweise dann zu sehen, was ist das wirkliche Ich?
Okay.
Und zu dem kannst du dann sagen, ich. Aber das wirst du dann erst sagen, wenn du weißt, wer du bist, und das ist praktisch eine Bestätigung, und dann sagst du auch nicht dauernd ich, sondern du weißt, wenn du von dir sprichst, du bist nicht dieser persönliche Aspekt eines identifizierten kleinen Persönchen.
Okay, also in der konkreten Situation schon fragen, wer glaubt das jetzt, wer denkt das jetzt, wer fühlt sich jetzt schlecht?
Ja.
Aber nicht so ewig daran zu hängen.
Nein, du kannst nur kurz fragen, damit holst du dich zurück an den Ort, den du kennst von der Frage, die du sonst verwendest, wer bin ich?
Okay.
Du holst dich einfach nur zurück und schaffst einen Abstand zu dem, was gerade passiert.
Und dann kann, oder dann sollte schon diese, ich nenne es jetzt mal Abschlussfrage kommen, wer bin ich? Also Abschlussfrage nicht im Sinne von aufhören damit, sondern im Sinne von dieser Kette.
Wenn du diese Praxis ausübst, wenn du das lebst, dann ja, weil das ist deine gewohnte Qualität dann. Dann holst du dich sofort wieder dahin zurück, dass du weißt, okay, das davor ist eine Irritation gewesen, die Idee könnte auftauchen, ich bin das, aber das korrigierst du sofort, indem du sagst, so wer sieht das? So, dann weißt du, da ist eine Position des Sehens, die losgelöst ist von dem, was passiert, schaffst du eine Distanz. Und dann hast du den Raum zu fragen, wenn du das immer nutzt für dich als Praxis, wer bin ich?
Da schaffe ich mir eine Distanz zu meinem gedachten Ich.
Habe ich das zu dem persönlichen Ich.
Hm.
Ja.
Okay.
Was sonst, würdest du dir die Frage nicht stellen, möglicherweise anspringen würde, sich involvieren würde in die persönliche falsche Identität.
Und es gibt aber auch Situationen, ich lasse das aber weg, es gibt Situationen, in denen mir das so nicht bewusst wird, dass ich so, dass dieses gedachte Ich jetzt so darauf anspringt.
Ja, natürlich.
Und das sind die Ausgangssituationen dafür, dass ich mich dann mal länger und vielleicht auch mal kürzer regelrecht im Kreise drehe. Und wenn das so dieses sich im Kreise drehen, dann wird es eigentlich immer extremer. Also es wird dann ziemlich extrem dann und ich komme dann gar nicht mehr zur Ruhe und kann dann auch nicht mehr, da fehlt mir auch die Klarheit dann.
Ja, das gehört dazu, dass eben Momente sind, wo eben das persönliche Ich auftaucht und keine Bewusstheit darüber auf der anderen Seite, die das dann reduzieren könnte, ja, in seinem Ausdruck. Und da ist gut zu wissen, zumindest zu deiner Beruhigung, Anteile, die sich ausdrücken, erlösen sich zum Teil auch. Und die müssen sich auch ausdrücken. Hm. Und erst wenn dann mehr Bewusstheit ist und also Wachheit, während die sich ausdrücken, kannst du das Maximum davon erlösen, sodass du dich nicht darauf einlassen oder einsteigen musst auf diesen Mechanismus. Hm. Aber es gibt Momente, da ist es absolut nicht möglich.
Und dafür sollte ich mich dann nicht selbst verurteilen.
Na, auf keinen Fall, weil für nichts kannst du sagen oder reklamieren, ich habe das jetzt gemacht und ich habe es weder positiv ausgerichtet oder ausrichtend gemacht, noch irgendwie zu meinem Nachteil falsch gemacht.
Okay.
Ist nicht möglich, aber man kann es denken, so wie wir es eben von ihm gehört haben, dass man die Idee hat, das ist sowieso alles falsch und dann ist alles, was dann passiert, etwas, was man selber dann falsch gemacht hat, obwohl man nie etwas gesagt oder gemacht hat, wirklich. Hm. Aber das siehst du ja auch selbst. Das gibt dann, ist einfach eine Kette, hast du selbst gesagt, die läuft dann einfach ab und besteht keine Möglichkeit, auch wenn es gesehen wird, zu sagen, stopp. Keine Chance. Das ist natürlich für jemanden, der immer denkt, er ist der Macher und muss es alles hinkriegen, entsetzlich. Ich verstehe das ja. Also nach dem Motto, ah, da würde ich es gern wollen. Ja.
Und ja, das ist ja noch eine diese Vorbehalte, da würde ich es gerne wollen. Ist eine relativ milde Formulierung noch.
Okay. Ja. Und da müsste ich es können, so ungefähr in die Richtung.
Ja, ja. Du musst es doch endlich.
Gut. Danke. Okay. Ja, nach wie vor ist der Stuhl frei.
Thema Ego-Strukturen, die dann wiederkommen oder so. Ich habe vor 4 Jahren ungefähr bin ich arbeitslos geworden und das war für mich okay. Also ich habe für ein Startup gearbeitet, die haben dich gemacht und ich habe ein Jahr lang ALD1 gekriegt und so, es war okay. War nicht so dramatisch für mich. Viel Zeit für die Spiritualität und so weiter und hatte auch nicht mehr das Gefühl, auch schon im Job nicht mehr was leisten zu wollen oder dieser Ehrgeiz, dieses Ego-Ding, Ehrgeiz-Ego-Ding war weg. Also das war mir damals schon lästig, dass ich was leisten sollte, auch wenn ich gar keinen Bock hatte irgendwie oder so. Also die intrinsische Motivation zu leisten war weg. So, jetzt habe ich aber was für mich entdeckt, was mir viel Freude macht, nämlich das Schreiben. Also ich habe meinen ersten Jugendroman jetzt fertig, bald, und der ist jetzt in der Überarbeitung und soll dann auch hoffentlich veröffentlicht werden. Es kommt jetzt aber wieder mit dem Ehrgeiz, ne, wo ich mir denke, wenn ich den jetzt mache, mache ich natürlich gut. Ich will jetzt nicht irgendwas abgeben, sondern natürlich schon meinen bestmöglichen Roman abgeben. Mhm. Ja, so, wie gehe ich damit um?
Naja, wenn die Energie da ist und es dir Freude macht, den Roman zu schreiben, da ist ganz viel Energie und dann musst du dich so ausdrücken, dass du das so genauso machst und da auch alles investierst. Es ist nichts falsch, etwas total zu machen, im Gegenteil. Mhm. Mach alles, was du machst, total, bist du auch aus allem raus.
Ich habe das auch immer so empfunden, zum Beispiel mit meiner Dissertation, weil dann Leute oft gesagt haben, oh, bist du mit deinem Ehrgeiz. Ich hatte sehr früh schon eine ganz lange Veröffentlichungsliste, als ich noch in der Uni war und so. Das nie so empfunden. Ich hatte immer das Gefühl, wenn ich es mache, mache ich es halt richtig. Also das war immer so. Also ich hatte das gar nicht so, ich muss jetzt hier die Tollste sein, sondern es war immer eher so, nach meinem persönlichen Empfinden eher, ich mache es so gut ich es kann. Ja. Und
also. Aber dann hättest du eigentlich es nicht in dem Sinne transzendieren müssen, indem du sagst, ich will jetzt nichts mehr leisten, weil dann das war das, Job, was du davor geleistet hast, auch nicht so, wie du es jetzt schilderst, sondern dann war mehr dahinter, als nur jetzt es gut zu machen,
okay. Sondern
dafür Anerkennung zu bekommen. Wäre die einzige Möglichkeit, weshalb schreibt man ein Buch, außer für sich selbst und für sich selbst Kenntnisse von sich selbst zu haben und das niederzuschreiben, weil man denkt, das ist wertvoll, aber es ist immer primär für sich selbst, dann, wenn man ein Buch schreibt.
Ja, also es war so ein bisschen, also die intrinsische Motivation mit der Doktorarbeit war für mich schon ein bisschen, dass mir Forschen sehr viel Freude gemacht hat. Also ich habe das wirklich sehr, sehr gern gemacht, eine Weile. Und dann war ich aber zum Schluss an so einem Punkt, wo ich also so für mich erkannt habe, okay, das hat sich irgendwie erschöpft. Ja, jetzt könnte ich noch eine Habilitation schreiben, aber dann ist das dasselbe in Grün, halt nur 100 Seiten dicker. So, also das war die Luft raus. So, und dann im Job, es war auch ein wissenschaftlich geprägtes Unternehmen, also da hatte ich auch wissenschaftliche Aufgaben. Und deswegen war da eben dann für mich das Interesse nicht mehr so, dieses wissenschaftliche Denken. Ja, es kam mir vor wie, ich muss jetzt Gedankensport betreiben und habe aber gar keine Lust dazu, so Gedankengymnastik, ja, die für mich gar keinen Sinn mehr macht. Also in der Tiefe. Das ist jetzt halt mit den Romanen anders, weil es Fantasie ist und Kreativität. Naja, also wenn ich ehrlich bin, kommt wahrscheinlich doch, da habe ich halt einfach so ein bisschen Angst, dass dieses Ego oder was beweisen wollen oder gut sein wollen halt jetzt wieder zurückkommt. So.
Ja, schaust dir an, du wirst es merken, was deine Motivation ist, wenn du schaust.
Also wenn ich schreibe nicht, dann macht es halt einfach Spaß. Aber jetzt, wo es halt ans Veröffentlichen geht, halt schon, ne, wo ich merke so, vielleicht doch nicht ganz unwichtig, ob es jetzt jemand liest oder nicht.
Ja, sicher. Du kannst sicher sein, du versuchst ja immer, ich weiß es, du versuchst immer wieder, ohne Ego zu sein. Aber solange ein sogenanntes Ego noch da ist, ist es niemals ohne Ego. Also ist alles, was du machst, mit Ego. Daher versuchst nicht klein zu reden oder so zu machen, das ist nun mal so. Und aber je weniger davon anteilig enthalten ist, umso mehr Freude ist es für die, die es dann lesen. Das ist klar.
Okay.
Weil solange eine Ich-Idee noch da ist, lebt sie danach, dass sie von dem, was sie tut, einen Vorteil für sich selbst erwirtschaftet. Mhm. Das geht nicht anders. Das ist so.
Ja, meinen Testlesern gefällt das.
Wem gefällt das?
Den Testlesern.
Ja, wenn es Menschen Freude bereitet, ist toll. Und wenn es dir Freude bereitet, vor allem, weißt du, das hast du ja gesagt, dass es das tut. Und das ist die beste Motivation, etwas zu tun, was einem wirklich Freude bereitet. Das ist dann das, was möglicherweise anderen auch Freude bereitet. Ja. Wenn es aus anderen Gründen geschrieben wird, dann ist es eben weniger freudig für alle Beteiligten.
Nee, das tut's schon. Na gut.
Ja,
ohne Ego, es macht Spaß.
Ja, ich würde dann nicht so hart mit dir ins Gericht gehen.
Ja.
Wirklich das machen, was dir Freude macht. So, und wenn du das jetzt machen kannst, in der Freiheit, die du hast, in der zeitlichen Freiheit, ist doch gut.
Ja. Okay.
Weil es ist ja so, dass auch Menschen, die meditieren, arbeiten gehen. Und in der Arbeit ist nicht alles total meditativ. Und es ist alles aus der Ego-Struktur, dass man da jetzt bestimmte Dinge machen wird und muss und Aufgaben an einen herangetragen werden, die man im bestmöglichen bestmögliche Einstellung auch erledigt. Ist nicht verwerflich. Gehört dazu. Und natürlich ist es toll, wenn man das alles transzendiert und aus seiner Wahrheit heraus alles macht. Gar keine Frage.
Dann hat man keinen Stolz halt mehr, oder? Nur noch Freude am Tun, aber keine Stolz.
Ja. Aber trotzdem kannst du dich darüber freuen, dass erst da so ein Buch durch deine Form entstanden ist und du es nicht geschrieben hast.
Das ist auch
weil je klarer es ist, dass man es nicht geschrieben hat, umso weniger Stolz ist ja auch dann anwesend.
Ja, das stimmt.
Desto mehr Demut ist dann da.
Ja, und das ist auch so, wenn man dann, also gerade beim Schreiben, wo ich auch denke, wie ist das jetzt passiert und wo kommt die Figur her? Also, das ist wirklich erstaunlich.
Wie ist es im Satsang, Oliver?
Viel Energie, also vieles resoniert total mit mir. So viele kleine Stückchen aus Geschichten, auch mit dem Schreiben, also das durch einen hindurch schreiben lassen, kenne ich auch. Also und die ganze Situation, in der wir leben, also finde ich für mich schon so als Geschenk, also dass man eben diese Erfahrung haben kann, dass man nicht all die Jahre irgendwie als Geisterfahrer unterwegs war, sondern dass es sich auf den Punkt zubewegt, den ich irgendwie schon vor vielen Jahren gespürt habe. Also dass es einfach die Fortsetzung dessen ist, was sich vorher auch schon angekündigt hat. Also es ist einfach so energetisch. Und deswegen ist dieser Zeitpunkt, jetzt das erste Mal beim Satsang zu sein, auch nochmal on top total besonders, weil gerade diese Klärung, die ich sehe, also auf einmal zu spüren, welche Sorten von Mensch ich so wahrnehmen kann, also wie klar das jetzt für mich geworden ist, ist nochmal mit mehr Freude verbunden, also dass man die Chance hat, mit Menschen zusammenzukommen, die eben auf einer ganz anderen Ebene schwingen, als die, mit denen ich mich noch nie verbunden gefühlt habe, obwohl natürlich diese Trennung, also es hat natürlich auch bei mir viel mit Mitgefühl zu tun, dass eben viele eben nicht die Chance haben zu begreifen, wie blind sie sich selbst eben machen, indem sie sich in diesen ganzen Hamsterrädern bewegen, aber ja, spielt viel zusammen.
Ja. Was da hilft, ist Mitgefühl mit dir selbst auch zu haben, dass du auch ein Hamsterrädchen bist und alle Rädchen sich drehen und niemand sich enthamstern kann. Also, das nicht entscheiden kann, was durch ihn passiert. Und daher ist es zwar, erweist sich zwar vieles als Dummheit oder unreflektiert, aber eigentlich ist niemand da, der dumm ist, weil ja niemand da ist.
Ja, man selber weiß ja selbst nichts, also
ja.
Aber sich dessen bewusst zu sein, das ist eben.
Weiß man auch doch plötzlich wieder was.
Das ist auf jeden Fall eine Entspannung, sich nicht einreden zu müssen, dass man weiß, was kommt, oder.
Ja. Also die ersten Satsangs, an denen ich teilgenommen hatte, die war für mich der Hammer. Das war der absolute Hammer. Ich dachte, unfassbar. Komplett woanders. Nichts mehr wie sonst, nichts mehr wie früher. Aber eins war ganz früh, ganz klar, nach dem zweiten Satsang. Das Zentrale ist, wo ist der Fokus? Das war da schon total klar, nach dem zweiten Satz. Und nichts anderes lehre ich ja eigentlich auch. Wo die Aufmerksamkeit ist, das ist das Entscheidende. Ist sie bei den Defiziten, erlebst du dich als ein Defizit, ist sie bei deiner Qualität, erlebst du dich als die Fülle. Arme Hemd.
Ich versuche hier so regelgerecht zu schließen, wie es mir antrainiert wurde.
Sozialverträglich.
Ja. Das kannst du gerecht.
Also ich finde den Ansatz, mit, wo sich bewusst zu machen, wo man den Fokus hat oder hinlenkt, genial, stehe ich drauf, das geht ja Richtung Selbstverantwortung und ich habe in der Hand. Und dann schwimme ich halt total zwischen dem Gegenpol, dass es eh gemacht wird. Und ich weltlicher, persönlicher, glaubender es nicht mache.
Ja, aber das ist also natürlich ein Trick der Ich-Idee wiederum, die dann sagt, ich kann nichts machen, aber ich will eigentlich was machen und das kann eigentlich nicht sein, dass ich nichts machen will, weil ich kann sicher was machen. Und,
ungefähr, ja.
Ist wichtig, solange du aus dieser Energie, dass du weißt, du bist nicht Handelnde, nicht leben und handeln kannst, ja, oder es passiert, musst du aus der Perspektive handeln, an die du wirklich glaubst, sonst wirst du wahnsinnig.
Also muss ich mir an sich keine, okay, ja, also muss ich mir keine Gedanken darum machen, ob es jetzt
richtig
so ist, dass ich es eigentlich gar nicht machen kann, sondern dann glaube ich an mein Konzept des.
Du versuchst es zu machen.
Ich habe es in der Hand und richte mich auf das aus, ja. Wo ich dran glaube, Freiheit ist.
Ja, du versuchst es zu machen, weil das in dir als Energie auftaucht, die mich daran dazu treibt, das machen zu wollen. So, fertig. Und weil du weißt, es wird ein Vorteil für dich sein, wirst du es dann machen. Wenn du es nicht weißt, hast du kein Argument.
Wenn ich was nicht weiß, was der Vorteil sein wird.
Das ist einen für dich gibt. Du musst ihn noch nicht mal genau wissen, aber selbst wenn du nur eine Ahnung hast oder eine Form von Sehnsucht, der du nicht genau zuschreiben kannst, wie die dann in der Praxis aussieht als Erfüllung von der Sehnsucht.
Man kann nicht sehr gut was anfangen, dann kommt bloß ein intellektuelles Gegenkonzept, was ich eigentlich gar nicht haben will, aber dass ich das, was ich, also fast energetisch gesetzt, das, was ich unbedingt haben will, treibe ich vor mir her und das, was ich nicht haben will, ziehe ich an.
Nein, das ist beides, je nachdem, wie viel das eine oder andere an Energie hat, setzt es sich durch. Und wenn das Nein mehr Energie hat, wirst du es auf die Weise anziehen, durch die Verneinung, wenn es sich um Unglück handelt, ist aber auch, wenn es sich um Freiheit handelt. Also wenn du jetzt komplett dagegen bist und die ganze Zeit in dir innerlich argumentierst, wie dich das nervt, dass diese Anbeter im Satsang von Wahrheit und Meistern und so weiter schrecklich drauf sind und du das hast wie die Pest und glaubst, es wird nie was und überhaupt und das Ganze, was ich wirklich bin, das ist alles nichts und du bist dann ständig mit deiner Aufmerksamkeit da und genau da wollen wir dich ja haben. Dann ziehst du das in dein Leben. Das hat viel Energie dann, in der Verneinung davon.
Ja.
So genauso wie du die Angst verneinen kannst und dann eben direkt darauf zusteuerst, steuern musst. So, und wenn du natürlich positiv davon überzeugt bist, im positiven Sinne, dass es für dich dir dient, wenn du dich auf deine Natur besinnst, dann, wenn das mehr Energie hat, wird sich das dann umsetzen. Also beschäftige dich im totalen Nein mit der Wahrheit oder im totalen Ja mit der Wahrheit. Beides führt zum selben Resultat. Aber es ist leichter und weniger mit Stolperfallen versehen, wenn du dich einfach auf das, was du anstrebst, besinnst und das damit potenzierst.
Ja, das eine wäre ja auch mehr ein Handeln aus einem Mangel, aus einem Defizit heraus und das andere aus einer Motivation, Begeisterung,
Überzeugung
heraus.
Ja, das hat immer mehr Kraft. Ja. Aber in manchen Menschen, die diese Überzeugung nicht haben, hat das andere mehr Kraft.
Das weg von?
Das Nein. Zu etwas.
Ja, das meine ich mit weg von, ja.
Ja. Also, du gehst ohnehin, um es abzukürzen, oder alle Ausdrucksformen von dir selbst richten sich nach dem stärksten Impuls in dir. So, und danach ist dann eigentlich vollkommen uninteressant, ob du es jetzt entscheidest oder er sich entscheidet. Wenn der Impuls auftaucht, wird er bedient. Also danach kannst du dann alles lassen, was dich dann intellektuell damit auseinandersetzen muss. Um das dann zusammenzukriegen. Was soll ich tun, was soll ich nicht tun? Dann bist du ja immer hin und her geworfen in Form von Zweifeln. Und das ist nicht sinnvoll.
Also solange ich mit dem absoluten Kontrollverlust noch nicht umgehen kann auf dieser Welt, mache ich es über Selbstverantwortung und Zielsetzung und komme dann vielleicht an den Punkt, wo ich den absoluten Kontrollverlust ertragen kann und dann leuchte ich.
Niemand kann den Kontrollverlust ertragen, absolut nicht.
Okay.
Das ist erst dann der Fall, wenn sich das, was sich dagegen wehrt, nicht mehr behaupten kann, weil es nicht mehr existiert. Mhm. Dann ist es möglich, mit dem Kontrollverlust zu sein. Und wer ist dann damit, der dann damit sein muss? Ist niemand mehr da. Und davor hat keine Chance. Daher kontrolliere die Kontrolle, wenn du Kontrolleur bist. Stehst du? So rum sieht das aus.
Kontrolliere die Kontrolle, wenn du Kontrolleur bist.
Du kannst ja nichts anderes machen, wenn du Kontrolleur bist, als zu kontrollieren.
Arbeitsverweigerung.
Such dir den Arbeitgeber, der dir am besten dafür bezahlt.
Die Arbeitsverweigerung.
Ist deine wahre Identität. Die sagt, okay, setz dich für mich ein. Bezweifle den Zweifler. Das ist die Kontrolle. Geh für das, von dem du weißt, dass es dir dient. So, wenn du das machst, ist unabhängig, was du reflektierst, immer alles stimmig. Und vor allem dient im Sinne von, das hatten wir gestern ja schon und heute auch, von Berührtheit. Wenn du wirklich von etwas berührt bist, ist es der tiefste Punkt in dir. Und das ist das, was dir am ehesten vermittelt, was es an Qualität ist und was es dir auch bedeutet. Damit in Kontakt zu kommen. Das ist das Zentrale. Dann hast du die Richtlinie für dein Leben. Du brauchst nur, sich an der Linie entlang zu bewegen. Ist alles gut. Da wirst du dir nie mehr wieder Gedanken machen. Bestimme ich jetzt oder bestimmt jemand anders? Ist jemand da oder ist niemand da? Kannst du das ganze Intellektuelle abhaken. Nur das ist zentral für uns in jedem Moment, wie es uns geht. So simpel das klingt, so dämlich das klingt. Aber das ist das Zentrale für uns. Wenn es dir jetzt gerade nicht gut geht, was hilft dir die ganze Philosophie von einem Moment davor? Aber hast du das nicht gut gehen transzendiert, ist alles gut. Okay.
Ja, das nicht gut gehen zu transformieren bedeutet, es anzunehmen und es zu erleben. Wie es ist, dass es mir nicht gut geht. Es zuzulassen, so wie es ist.
Zum Beispiel.
Dann darf es da sein und dann ist alles gut. Bin ich dran?
Nein, ist alles nicht in deiner Macht.
Ich will jetzt aber gerade die Verantwortung stellen.
Ich bin nicht dafür da, um dir irgendwas zu geben, sondern dir alles zu nehmen, was geht. So viel wie möglich auf einmal. So, und die Idee vor allem, dass du glaubst, du kannst es machen, da bist du ja immer dran. Das ist immer der Punkt, der Knackpunkt zwischen uns beiden. Dass es wirklich darum geht zu sehen, es ist passiert, wie es passiert, und es ist niemand da, der es ändern könnte.
Aber
wenn es dran ist, dass es was geändert werden muss, dann ist jemand da, der glaubt, dass es ändern muss. Aber das ist auch nicht jeweils seine eigene Entscheidung.
Ich habe eben verstanden, als ich nach der Differenzierung gefragt habe, zwischen ich kann es ja eh nicht machen und Konzept der Selbstverantwortung, da habe ich verstanden, dass du gesagt hast, dann will doch die Selbstverantwortung, ist doch okay, solange du mit anderen noch nicht checkst.
Ja, genau. Und in anderen Momenten sage ich dir, du bist nicht der Handelnde.
Ja.
Wenn du der Ansicht bist, dass du es bist.
schubst mich doch gerne hin und her.
Ja. Ja. Ja, in dem einen Moment ist das Argument wichtig, in dem anderen das andere. Das ist jetzt der Fall. Also der Hinweis ist immer, der geh für das, wofür du gehst oder stehst und schau, was ist die Wahrheit. Ja? Also auch jemand, der, den ich jetzt gesagt habe, du musst da total dafür gehen, wenn es deine Überzeugung ist, wofür willst du sonst gehen, sonst schwebst du. Ja? Bist du zum Teil dann nicht lebensfähig, weil du sagst, ich kann jetzt das nicht tun, das nicht, und dann entscheidest du dich aktiv, nicht am Leben teilzunehmen, weil du sagst, ich bin ja nicht der Handelnde. Das sind ganz schräge Schlussfolgerungen, die die Menschen ziehen. Und dann sind sie handlungsunfähig. Das ist nicht stimmig. Aber gleichzeitig zu schauen, während du denkst, dass du bestimmst, dass du handelst, zu schauen, ob das wirklich die Wahrheit ist. Und dann hast du aus eigener Sichtweise, aus eigener Hand, aus eigener Perspektive dann dass du siehst, ah, okay, ich glaube noch dran und es drückt sich vieles so aus, dass ich eben an das glaube, dass ich der Bestimmer bin von dem, was jetzt gerade als nächstes sich durch mich ausdrückt. Aber ich habe schon gemerkt, das, was ich da jetzt ausgedrückt habe, das konnte ich nicht bestimmen. Und habe ich nicht bestimmt. So, und das sind so diese kleinen Nadelstiche, wo dann das Bewusstsein wach wird, wenn es kritisch ist, und hast ja ein kritisches, und schaut dann, wie ist es denn grundsätzlich so? Was ist denn jetzt die Wahrheit? Ist es nur in manchen Momenten, dass ich nicht entscheiden kann, in anderen kann ich? Oder, ja, kann ich überhaupt? Und das ist wertvoll, das selbst zu erforschen, durch das Sehen, also durch die Funktion des Gewahrseins, wirklich einfach zu schauen, wie ist das denn? Wie funktioniert dieses System eigentlich? Ist da eine Stimme? Bestimme ich, was passiert, bevor es passiert? Dafür muss ja ein Akt des Bestimmens stattfinden. Oder passiert einfach alles nur und ich sage, ich habe es bestimmt. Damit ist es ein Plagiat, ein strafbar. Verlierst deinen Job. So, und das ist das, was zählt, das, was sich in uns ausdrückt und was wir als das erkennen, was stimmt oder wahr ist. Das hat Wert, solange ich dir das dauernd sagen muss und du es eh bezweifelst, stehst du, hat es einen Wert, ja, weil du dich damit auseinandersetzt und irgendwas in dir resoniert oder nicht. Aber der ultimative Wert ist erst dann, wenn das für dich deine Wahrheit ist, die dir so auftaucht, einfach aus dem Nichts auftauchen kann und sagen, boah, never ever habe ich irgendwas entschieden. Oder jetzt nicht, und das ist dann der erste Impuls, dass du siehst, okay, also da bin ich nicht sicher und muss ich von mir verlangen, dass Entscheidungen passieren können, wenn sie ja gar nicht anstehen, weil sie sich nicht aufdrängen. Ja. Wie kann ich dann eine Entscheidung treffen, die gar nicht ansteht? Ja. So, und dann siehst du, du hast dann das Werkzeug, um im Leben in vielen Situationen wirklich gut zurechtzukommen, ohne dich verrückt zu machen. Zu wissen, manches braucht seine Zeit, im Moment stehen Entscheidungen nicht an. Ich kann sie nicht treffen, muss ich mich deswegen verrückt machen, eine zu treffen? Wie viel Aufwand das oft ist, zu einer zu kommen, die man selber nicht fällt. Ja. Aber es gehört alles dazu. Es ist auch ein Teil des Spiels, dass das davor stattfindet. Ja. Aber selber diese Klarheit zu haben, ist nun mal eben genial. Und nur das zählt. Was hat Kraft?
und die Glocken gerade läuten, wird Zeit anders wahrgenommen, wenn das Ich weg ist?
Sie läuft schneller, scheinbar.
Sie läuft scheinbar schneller. Aber sie gibt's. Warte. Dann sozusagen sagen sie Leute schneller.
Wenn man darüber philosophieren und die Ebene der Wahrheit betrachten, ist natürlich Zeit eine Illusion.
Okay.
Aber in der Erfahrung ist ja klar, dass das jetzt dann irgendwann 6 Uhr sein wird und dann irgendwann aufhören. Das war's dann für heute. Das ist nochmal so. Aber es ist so wie immer, wenn sich dir Qualität im Leben zeigt, also bei Begeisterung am Leben ist oder Stimmigkeit sich ausdrückt oder es dir gut geht, vergeht die Zeit viel schneller, als wenn es dir schlecht geht. Schlecht, dann sehst du dir das Ende der Zeit herbei, damit es endlich aufhört. Und so ist das eine ganz andere Qualität. Weil du hältst dich dann direkt ja nicht in der Zeit auf, du bist ja außerhalb der Zeit. Aber trotzdem ist noch Wahrnehmung von der Zeit. Und dann ist es, weil du deinen Fokus da nicht hast, ist so schnell vorbeigegangen, ja, dass du dich immer wieder wunderst, was wir da schon haben auf der Uhr.
Das ist der Klassiker, wenn ich in meiner Aufgabe, in meinem Tun, in meinem Handeln aufgehe, dann
ist das ähnlich.
Gucke ich nicht auf die Zeit, sondern dann ist irgendwann Zeitpunkt X erreicht. Wenn ich da gar keinen Bock drauf habe, denke ich, oh, warum fahre ich da heute wieder hin, dann gucke ich laufend drauf, denke ich, irgendwann ist endlich vorbei und dann hast du eine viel größere Relevanz.
Wann immer du nicht an dem Produkt, was gerade gestaltet wird, beteiligt bist, ist die Zeit nicht mehr relevant.
Wenn ich nicht dran beteiligt bin.
Ja, wenn ich etwas, wenn sich durch dich etwas total ausdrückt oder du aus deiner Sicht sagst, ich habe das jetzt total gemacht, weil es total bewusst, total präsent und es war erfüllend und so weiter, dann ist es deswegen für dich erfüllend und deswegen Präsenz, weil du als persönliche Präsenz nicht anwesend bist, sondern der andere Faktor überwiegt. Ja. Sobald dann diese Ich-Idee da Teil des Spiels ist, ist dann eine andere Bewusstseinsqualität.
Also könnte ich die Wahrnehmung von Zeit als mindestens interessanten Indikator dafür ansehen, wie ich unterwegs bin?
Würde ich nicht machen. Nein. Schau danach, wie es dir geht. Also was dich...
Naja, was hätte ich jetzt gleichgesetzt. Und das habe ich ja jetzt automatisch gleichgesetzt.
Ja, okay, natürlich kann man sagen, je mehr du involviert bist in etwas, aber das ist nicht anders, als was wir vorher gesagt haben. Wenn die Persönlichkeit nicht da Teil des Spiels ist, dann ist es gut, ist alles gut. Zeit nicht relevant und es ist alles gut, wie es ist. Nichts will dann anders gewollt haben oder anders erlebt werden sein.
Ich habe Schwierigkeiten mit Augenkontakt.
Okay.
Also ich liebe die Momente, in denen ich Augenkontakt haben kann und ihn nicht reflektiere, sondern er einfach da sein kann. Fühlt sich unglaublich toll an, weil es dann, ja, weil dann wieder das da sein darf, was da ist. Aber ich würde sagen, in 9 von 10 Fällen ist es eine Challenge für mich. Was ich auch hier merke, passiert ja regelmäßig das, dass da vorne jemand sitzt und erstmal nur ein Anschauen da ist. Das macht eine ganze Menge bei mir.
Zum Beispiel?
Druck im Kopf. Also jetzt so bin ich quasi überfordert. Ich werde fast wie Taubenkopf, als wenn hier Energiekonzentration stattfindet oder ja.
Morgen stellen wir eine spanische Wand auf.
Warum kommt er hier vor?
Ja, ich spreche es ja nicht an, um mich dem nicht zu stellen.
Ja, natürlich. Ja. Ich schätze das wert, deine Beiträge. Und auch das, Ehrlichkeit ist oder Wahrheit ist immer geschätzt. Immer. Ja? Sei froh, dass es sich so ausdrückt, weil es bedeutet, dass sich dann in deiner Struktur viel verändert. Kommt viel in Gang. Und sicher auch Ebenen von, wer weiß, was da gesehen werden kann, was sich hinter der Fassade verbirgt.
Gibt es doch nicht dieser Hinweis, wenn ich was als negativ empfinde und du sagst, schau hin, das ist das Potenzial überhaupt. Das ist so einfach und so klar, aber ich kann es immer wieder nicht sehen. Ich brauche immer wieder diesen Hinweis.
Ja, ich stoße dich immer wieder mit der Nase drauf, damit das irgendwann das Hinweis nicht mehr bedarf.
Das ist so einfach wie genial, das ist unfassbar. Und in dem Moment bin ich genau in dem Muster drin, es gefällt mir nicht, das hätte ich gerne anders. Brutal.
Ja, gut es zu sehen, weil allein das schon vieles bewirkt. Allein nur zu sehen, was läuft. Und das dann auch zu äußern. Außerdem. Du bist ja hier in der Reparaturwerkstatt. Wir sitzen ja nicht hier, weil wir einfach nur nicht wissen, was wir mit unserer Zeit anfangen sollen. Oder was schon mit der Zeit haben oder hatten gerade.
Ich weiß nicht, ob ich genug Geld habe.
Für was?
Für die Reparaturen.
Oh.
Die so anstehen.
Aber wenn du nicht genug Geld hast, dann setzt du dein Potenzial, was ja ohne Zweifel vorhanden ist, irgendwie falsch ein.
Sonst hätte ich genug Geld.
Ja. Ja, natürlich.
Ja, ich kann noch nicht so viele gute, unkontrollierbar gute Gefühle ertragen. Schon deutlich mehr als früher.
Ja. Hast du Traumatherapie gemacht oder ähnliches?
Traumatherapie?
Ja. Nee, ne?
Nee.
Die Therapie auch nicht.
Meine eigene im Kopf.
Okay.
Und im Körper. Hm. Ja, doch, ich war mal ein paar Jahre bei einem Psychotherapeuten. Wir sind nicht, ob das als Traumatherapie gilt. Das war eigentlich nur, ja, was heißt eigentlich nur reden? Ne?
Ohne dass man sich wenig traut, hat man ja, also, wenn man sich wenig traut, hat man ja sowas wie ein Trauma. Trau dich mal, heißt es ja.
Wenn man sich wenig traut, hat man sowas
wie ein Trauma. Wenig zutraut, ja. Und dann geht man zum Therapeuten, weil man sagt, okay, ich will schauen, wie ich besser oder gut zurechtkomme.
Ja, das hatte ich schon immer irgendwie.
Und dann traut man sich mal. Du traust dich ja hier jetzt auch mal. Die Trauung mit dir selbst löst das Trauma auf. Trauma. Also traut man nicht seiner Ma, hat man schon ein Trauma. Und das kann aber auch ein Traupaar sein. Wenn der scheinbare Verursacher von den Tendenzen ist, die auftauchen.
Ja, mindestens beide interessant. Ja.
Ja, und da du da diese Empfindsamkeit hast, auch dich, dass man dich nicht anschauen kann, ist da sowas wie eine Irritation, die dann in Gang kommt. Und da ist, heißt, da ist eine Verletzung, die da dahinter regiert. Deswegen frag dich nach irgendwelchen Maßnahmen, die richtig passiert sind in Form von Traumatherapie oder Therapeut. Die wären nicht ganz falsch.
Ja, genau.
Ja, und das heißt zu lernen, wenn man zum Therapeuten geht, heißt das, man lernt damit Situationen zurechtzukommen, mit denen man ohne Therapeut vorher nicht klarkam.
Ja, indem man sich selbst eingestanden hat, ist mir zu krass, ich brauche irgendwie externen Support.
Ja, und dann ist es gut, dass man sagt, so, ich kann nicht alles hinkriegen, weil das ist die Arroganz einer Ich-Identität und sagt so, ich hole mir jetzt Hilfe. Das ist eine Qualität, das zu tun. Viele fühlen sich ganz schlecht, wenn sie zum Therapeuten gehen und lange auch da sein müssen. Aber letzten Endes zu sagen, ich gehe jetzt irgendwo hin und da ist jemand, der hilft mir, dass ich mit mir klarkomme, weil ich will mit mir klarkommen. Das ist eine Qualität. Und ich verspreche dir, ich gucke dich nicht mehr an.
Und ich weiß, dass du das spaßig meinst.
Gut, ich weiß, dass du das auch weißt. Soweit die Liebesbekenntnisse.
Wenn du
nämlich
nicht
vielleicht doch noch subtiler, als ich glaube.
Nochmal?
Der war jetzt vielleicht subtiler, als ich glaube. Mit der Liebe. Bekenntnis.
Wenn du mir mich nicht mehr anschauen würdest, wäre das sehr traurig.
Ich weiß, es wäre das Schlimmste überhaupt. Ja, das sind immer einfach die Gegensätze, die in uns sind.
Man möchte es nicht, aber man will es. Also man hasst es oder man liebt es aber auch gleichzeitig etwas dann. Man hat Angst davor, aber man sehnt sich danach.
Ja, weil die Angst heißt natürlich, man kann wieder enttäuscht werden von dem sich einlassen auf jemanden und dann sich erhoffen, dass irgendwas passiert, was nie passiert. Aber das Zentrale ist natürlich dahinter, dass da gesehen zu werden. Das ist das, was dem wenigsten passiert in ihrem Leben, dass man sie so sieht, wie sie sind und sie dann so nimmt, wie sie sind. Das ist die Sehnsucht von allen Menschen und wirklich allen. Wer wurde schon so gesehen und so gelassen, wie er war? Da spricht schon mal die Erziehung dagegen. Spätestens dann und dann fängt die an, die Erziehung. Die fängt ja schon im Mutterleib an. Ja. Eigentlich schon auch bei der Zeugung geht es schon los. Ja. Von daher ist es ein Risiko natürlich, also auch hier gesehen zu werden oder in Augenkontakt zu sein. Und für viele ist es unangenehm, weil es für einen Menschen auch, der ja auch ein Säugetiergehirn hat, ja, und für Säugetiere heißt es, wenn du denen in die Augen schaust, dann bist du eine Bedrohung, dann geht es darum, wer ist mächtiger. So, und der könnte jeweils, der Gegenüber könnte dann auf dich anspringen und dir an die Kehle gehen. Das spielt auch natürlich mit. Und das zu sehen und zu nehmen und damit zu sein, das ist schon nicht leicht. Gebe ich zu.
Wobei das Risiko relativ gering ist. Angesprungen zu werden, habe ich jetzt persönlich noch nicht erlebt.
Ja, das sagt der Intellekt. Aber der Emotionskörper reagiert anders.
Auch wenn das nicht rational ist, in manchen Menschen ist das so, dass die Furcht dann eben da ist, was auch immer alles passieren könnte. Und das ist vielleicht dann nicht das Anspringen, aber das ist zum Beispiel, wie erwähnt, dass man sehen kann, was da vor sich geht in der oder demjenigen. Ja. Gerade, weißt du, dass man da nackt sozusagen sitzt oder fertig gemacht wird oder was auch immer. Ja, ich meine, alles Mögliche passiert im Leben, sodass man dann auch im Satz dann damit rechnet. Und die Heilung ist natürlich die, dass es dann nicht passiert. Heilung von einer Verletzung ist die, dass unter selben Umständen, wie es zu einer Verletzung kommt, es nicht zu einer kommt. So, und du dann die andere Erfahrung machst, dass nicht jedes Mal bist du in der Situation, dir was passiert.
Ja.
Und das ist, was wir im Satz sagen, krampfhaft versuchen. Mit aller Gewalt versuchen. Ja.
Mir ist aber mal was passiert, da war ich 25, im Sommer am Main spazieren gegangen und auf einmal war neben mir jemand, ein Farbiger, der hat gesagt, stopp, still, stehen bleiben. Und ich bin einfach weitergegangen. Und dann hat er mich nochmal angesprochen, stopp, still, stehen bleiben oder sonst wirft er mir diesen Stein. Und dann bin ich wirklich dann stehen geblieben und habe ihm in die Augen geguckt. Und damals hatte ich mit der Nachbarin Kontakt, da hatte ich noch keinen Satz an. Und da haben wir von der allmächtigen Liebe gesprochen, die in den anderen auch lebt. Und dann habe ich einfach im Gedanken ihn angeguckt und gesagt, allmächtige Liebe, du lebst in ihm und du kannst mir nichts antun. Und ich habe ihn richtig in die Augen geguckt. Und dann hat er mich auch intensiv angeguckt und dann hat er gelächelt und dann kam so leicht Blut aus seinem Mundwinkel. Und dann ist er aber gegangen. Und hinterher war jemand da, ein Bettler, der hat es gesehen, hat gesagt, das war jetzt nicht ungefährlich. Und ich habe erst hinterher angefangen zu zittern. Also ich habe da den angeguckt und ich weiß nicht, was da war in dieser Situation, was da alles passiert ist, aber ich habe ihn angeguckt und der hat es irgendwie gefordert, dieses, dass er angeguckt wird. Und ja. Und ich habe da einfach reagiert, so ganz spontan, also ich weiß ja nicht, das ist ja einfach totales Energie-Happening, was einfach passiert ist und ist gut ausgegangen. Also kein Unterschied zu sehen zwischen ihm und mir.
Ja, wir wissen nicht, weshalb was passiert ist und
ja, können wir nicht wissen.
Nein, weil man kann auch damit oder mit dieser Einstellung, dass man jemanden mit Liebe überschüttet, genau das Gegenteil erreichen.
Ja, stimmt.
Von daher wissen wir nicht, vielleicht kam von Ihnen dieser Impuls, ich liebe dich. Was wissen wir?
Ja, wir wissen nichts.
Ja. Okay, wo wir schon beim Schauen sind, schauen wir mal. Euch eine gute Zeit heute Nacht. Viel Freude mit euch und mit was sonst. Gutes Sein und vielen Dank fürs Herzen. Danke. Danke, Yvonne, auch fürs... Filmen. Uns ins rechte Licht setzen. Geht's besser, Annette?
Ja.
Gar nicht. Immer noch gut drauf.
Ja.
Dann nochmal.